Radio 1, nur für Erwachsene.
Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Marie schläft ganz weit weg, da hinten in der Ecke im Dunkeln. Hallo, hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Und ich gratuliere zur Premiere, die war nämlich gestern schon. Gestern war die Premiere. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du jetzt eine halbe Stunde vorher hier noch so cool...
Das wäre ein bisschen sportlich gewesen.
...sitzen würdest. Aber heute ist die zweite Vorstellung dann, ne?
Genau.
Und morgen dann die nächste. Jeweils um 20 Uhr läuft eben das Stück Die Geschichte einer Stunde. Und für dich als Regisseurin natürlich auch, glaube ich, ein besonders wichtiger Punkt, weil irgendwie geht damit auch eine Reise vielleicht sogar zu Ende, wenn ich das richtig sehe. Beschäftigst du dich mit Themen, gerade auch hier wieder, die dich schon lange umtreiben und die hier als Teil von einer ganzen Kette oder einer Reihe oder eines Zyklus von Inszenierungen vielleicht so kulminieren? Wie ist das?
Ja, du hast recht. Also Die Geschichte einer Stunde ist der dritte Teil meiner Trilogie. Ich habe das mal irgendwann ganz frech die Rundumräume der Emanzipation genannt. Und das hatte eigentlich gar nicht mit feministischer Emanzipation zu tun, sondern Emanzipation generell, ne? In diesem Fall bei Die Geschichte einer Stunde geht es auch darum, sich von Sound zu emanzipieren. Also in diesem Fall handelt es sich um ein Silent Piece. Es wird nicht gesprochen. Der ganze Text wird nur projiziert. Also ich habe mir eigentlich in jedem Teil dieser Trilogie immer so kleine Aufgaben gebaut. Auch mit meinem Team dann versucht, wie löse ich sowas. Der erste Teil der Trilogie war Die Fahrt zum Leuchtturm. Der Roman von Virginia Woolf war natürlich eine Adaption davon. Den hatte ich damals, das war meine Diplominszenierung an der Volksbühne. Also ein Stück weit könnte man sagen, es ist auch eine Emanzipation von Studentin zu Künstlerin sozusagen. Dann war der zweite Teil dieses Riesenwerk Name Her, eine Suche nach den Frauen Plus. Genau, und diese Arbeiten habe ich ganz intensiv zusammen mit Anne Tismer, der Performerin Anne Tismer und der Bühnenbildnerin Jule Saborski gemacht. Und wir haben jetzt praktisch diesen dritten Teil auch wieder gemeinsam konzipiert und vollendet.
Und irgendwie kehrst du mit dem dritten Teil irgendwie, habe ich das Gefühl, vielleicht auch zurück wieder zum ersten Teil, weil Virginia Woolf ist ja auch, ich würde sie mal so nennen, eine unerlöste Feministin, nicht?
Auf jeden Fall.
Die hat ja immer gekämpft um das, was sie nicht erreicht hat. Und auch die Autorin, um die es hier geht im dritten Teil, ist so eine Frau, die zum Eigentlichen nicht kommen konnte, die man nicht erkannt hat, die gelitten hat, auch nämlich Kate Chopin. Sollten wir vielleicht mal kurz beschreiben. Ein Roman von ihr hat wirklich eine klassische Würde inzwischen, nachdem sie jahrzehntelang vergessen war.
Genau, der Roman, auf den du anspielst, ich nehme an, dass du meinst damit das Erwachen, weil den zweiten Roman, den sie geschrieben hat, den hat sie selber vernichtet, also den gibt es tatsächlich nicht mehr. Kate Chopin ist in den USA, wo sie herkommt, eine sehr bekannte Autorin, das ist auch wirklich Schulstoff. Ich habe in diesem Maße Kate Chopin auch zum ersten Mal kennengelernt, weil ich habe das internationale Abi gemacht und das war meine Abi-Prüfung, war das Erwachen. Und ich weiß noch, mit 17, 18, als ich diesen Roman gelesen habe, das hat mich total umgehauen. Also einfach diese emanzipatorischen Gedanken dieser Frau, was bei mir 100 Jahre später noch so viel losgelöst hat. Im Laufe dieser Arbeit jetzt habe ich mein altes Buch rausgeholt und natürlich die ganzen Notizen, wie ich da als Teenie total begeistert war. Das hat er immer noch für eine Wirkung für mich. Kate Chopin, also man müsste sie vielleicht einfach mal kurz einordnen, weil der französisch klingende Name ja schon irgendwie so ein bisschen stutzig macht. Sie gehört zur Minderheit der Französisch-Kreolen. Also das sind die in Louisiana angesiedelten französischstämmigen, Ausgewanderten aus Frankreich, dann Kolonialisierer in Amerika. Und Kate Chopin ist halt auch in einem bilingualen Haushalt aufgewachsen. Und sie ist eigentlich nur weiterhin wichtig gewesen, jetzt literarisch gar nicht unbedingt, sondern eher dafür, dass sie dieses kreole Kulturerbe aufgeschrieben hat. Und dafür ist sie bekannt.
Wie schön, dass du diese ein bisschen mehr wieder in den Scheinwerferlicht hineinrückst, weil ich denke, viele Leute werden mit ihr auch nicht wirklich was anfangen können. Du hast jetzt auch nicht diesen Roman hergenommen, wäre auch möglich gewesen, den du offenbar so gut kennst, sondern eben eine Kurzgeschichte, die ist erschienen 1894, Die Geschichte einer Stunde. Was ist in dieser Stunde so wichtig, was ist da vielleicht zusammengedrängt worden?
In der Geschichte einer Stunde geht es um eine Frau, die ist bei sich zu Hause. Und ihre Schwester ist da und auch ein Familienfreund ist da. Und plötzlich kriegt dieser Familienfreund einen Telefonanruf in diesem Haus, dass der Mann von dieser Frau gestorben sei. Und das Problem ist, diese Frau hat eine Herzschwäche. Und jetzt ist natürlich diese Schwester der Frau und dieser Freund damit bemüht, wie erklären wir ihr jetzt, dass ihr Mann gestorben ist. Weil um Gottes Willen, die fällt uns ja gleich um. Und diese Frau, der wird es dann gesagt und die reagiert ganz seltsam. Die fängt sofort an zu weinen. Dann fängt die sich und sagt, ich möchte jetzt in mein Zimmer, geht mir nicht nach. Und die anderen zwei, ich stelle mir das immer so vor, wie die dann da, ne, die Decke drüber, die hören dann immer so Fußstapfen oben und machen sich richtig Sorgen. Und diese Frau geht oben allein in ihr Zimmer und plötzlich überkommt sie so ein ganz komisches Gefühl. Und das ist die Freiheit, weil sie zum ersten Mal merkt, wie würde ich mein Leben gestalten, wenn ich selber es entscheiden dürfte und nicht mehr für ein anderes Mitgeschöpf mitdenken müsste oder für das bestimmen sollte oder über das bestimmen sollte. Und das ist keine Kurzgeschichte, in der es um eine Frau geht, die unterdrückt ist. Also es wird auch gesagt, der Mann liebte sie, er guckte sie immer nur mit liebenden Augen an. Und trotzdem hat sie das Gefühl, irgendwie ist das unterdrückend, in einer Zweierbeziehung zu leben, ne? Vor allem als Frau zu jener Zeit. Und irgendwann fängt sie sich, die Schwester klopft dann ganz besorgt an der Tür und sagt, du musst dich jetzt wieder fangen, um Gottes Willen, dein Herz und so, pass auf. Und dann gehen die zusammen die Treppe runter und plötzlich öffnet sich der Schlüssel in der Tür. Der Mann steht da und der ist gar nicht gestorben, das war nämlich irgendwie ein Versehen. Der ist nicht in der Eisenbahnkatastrophe ums Leben gekommen. Und dann hat die Frau auf der Stelle einen Herzinfarkt und stirbt.
Oh Gott, jetzt haben wir die ganze Geschichte gespoilert.
Jetzt haben wir alles gespoilert.
Aber ich glaube, darum geht es bei dir sowieso nicht jetzt um die reine Narration, sondern um den Inhalt. Wir werden doch gleich darüber reden, wie du das auf die Bühne gebracht hast. Du hast ja schon etwas davon angedeutet, aber noch vorher eine andere Frage, weil du hast ja im Prinzip mit diesem Stück, auch mit dieser Frau etwas fortgesetzt, was du ohnehin ja auch im Netz machst, also auf Instagram, nämlich an Frauen zu erinnern, wie heißt es so schön, die man kennen sollte, oder?
Genau, also auf Instagram habe ich ein Projekt, das habe ich mal Hashtag Women Who Should Not Be Forgotten genannt. Ich nenne das immer mein Kabinett der Kuriositäten, weil ich schreibe auch über kleine feministische Sachen, ne? Verhütungsmittel und solche Sachen. Also eigentlich alles, was mir so über den Weg kommt, was ich interessant finde im Hinblick auf Frauengeschichte. Das können auch mal Frauen sein, aber es sind oft auch irgendwie irgendwelche Fakten oder Sachen, die ich gefunden habe, die ich interessant finde und teilen möchte.
Bei uns zu Gast ist am Tag nach der Premiere Marie Schleef mit ihrem Stück Die Geschichte einer Stunde zu sehen im Ballhaus Ost und dann im Februar sogar in Wien. Da geht's dann nach Wien mit dem Stück. Genau. Wirst du es dann zeigen? Und ich kann dir die Frage nicht ersparen. Du hast mir vorhin noch gesagt, das ist immer die erste Frage bei jedem Interview. Ich dachte, dann machen wir es in der zweiten Runde als erste Frage. Natürlich klingen alle Glocken bei Theaterfans, wenn sie den Namen Schleef hören. Und ich habe auch echt im Netz lange gesucht, weil ich dachte, das muss ich irgendwie rausgehen lassen. Vielleicht kann ich ihr die Frage ja sogar ersparen, in welchem Verhältnis du stehst zu dem wirklich genialen Einer Schleef, dem großen Theatermann.
Also ich bin nicht verwandt mit Einer Schleef, überhaupt. Aber es gibt sehr viele Gerüchte. Ja. Und mein Lieblingsgerücht ist, dass ich die fünfte verschollene Tochter von Einer Schleef bin.
Auch nicht schlecht, ja, ne? Wie auch ein Theaterstoff. So. Aber bedeutet er dir irgendwas? Man beschäftigt sich da vielleicht dann doch, wenn man den Namen immer mal hört. Mal
ja, gucken. Das habe ich tatsächlich gemacht, weil ich habe ja in den USA studiert und habe dann ein Auslandsjahr in Berlin gemacht und bin ganz viel ins Archiv gegangen von Einer Schleef, was ja einfach war, weil die dachten ja alle, ich bin mit ihm verwandt. Ja. Und haben mich dann sofort ins Archiv gelassen, bis sie dann nachher festgestellt haben, ups, warum haben wir das jetzt zugelassen? Und ich habe damals meine Bachelorarbeit über ihn geschrieben.
Ach echt?
Ja. Weil er mir eigentlich auch so Mut gemacht hat, dass man im Theater nicht nur eine Sache machen muss. Ne? Damals, ich hatte angefangen mit Schauspiel und habe dann zur Regie gewechselt. Und er war ja auch jemand, der eigentlich Bühnenbild und Regie und alles Mögliche gemacht hat.
Ein wirklich großer Mann, der nebenbei bemerkt, wirklich in dem stotterte. Und er selbst auf der Bühne stand. Manchmal ist er auch eingesprungen, denn sprach ja völlig flüssig. Also es war wirklich auch ein großes Rätsel, ein großes Geheimnis um ihn und seine besondere Arbeit. Aber toll, dass er zum zweiten Mal jemand mit dem Namen Schleef Theater macht und Theatergeschichte schreibt. Jetzt also mit diesem Stück, mit Die Geschichte einer Stunde, das hast du vorhin ja schon mal gesagt, so ganz kurz, das muss ich mir jetzt vorstellen, nach dem, was du geschildert hast, ist ja da richtig was los. Also da passiert richtig was in dieser einen Stunde. Bei dir wird aber gar nicht gesprochen. Du hast Schauspielerinnen, Schauspieler und projizierst alles. Warum diese Methode?
Also ich finde es ja total interessant, dass wir in einer Welt leben, die so wahnsinnig schnell passiert, wenn man sich Instagram vorstellt. Ne? Überall gibt es immer Bilder, die flackern. Menschen bewegen sich ganz rasant schnell. Und ich wünsche mir gerade, dass Theater so eine Art Entschleunigungsmaschine wird, dass ich da reinkomme und ich in einen anderen Zustand versetzt werde. Deshalb hatte ich mir für die Geschichte eine Stunde gewünscht, dass man das Tempo komplett reduziert. Ich würde sagen, Anne Tismar, das ist die Performerin, die auf der Bühne steht, auch in geklonter digitaler Form. Also sie spielt mit ihrem eigenen digitalen Selbst, was sich dann selber auch noch spaltet. Also es gibt Szenen im Stück, da sind vier Annes sichtbar. Vielleicht muss ich mal kurz das Bühnenbild beschreiben, dass man weiß, was es ist. Jule Zaworski hat dieses Bühnenbild entworfen und sie hatte sich eigentlich sehr schnell damit auseinandersetzen wollen, digital zu denken. Weil wir uns natürlich auch die Frage gestellt haben, wer soll das spielen? Das sind ja zwei Schwestern im Stück und ich wollte eigentlich, dass das ein Soloabend wird und Anne das beides spielt. Und Jule hatte dann die Idee, dann lass sie uns doch einfach mit sich selbst spielen, was ja auch ein schöner Gedanke ist, dass die Frau, die sich mit sich selber auseinandersetzt. Und wir haben zwei Räume auf der Bühne, einen großen lilanen Raum und einen kleinen orangen Raum. Beide haben so ganz psychedelische Blumentapete. Das ist auch der Hinweis auf den zweiten Text, den wir eingeschummelt haben in Die Geschichte einer Stunde. Und während dieses Stückes geht Anatisma, also die echte Anatisma, irgendwann in einen anderen Raum, also diesen kleinen Raum, und fängt an und reißt dort Tapete ab, während sich im digitalen Raum der Raum vertieft.
Wie haben die Leute das gestern angenommen? Also hat sich das dann auch erschlossen für die Menschen? Weil es ist vielleicht schon erstmal ungewöhnlich, ich bin im Theater und ich höre aber letztlich den Schauspieler, die Schauspielerin in dem Falle, nicht sprechen.
Das ist eigentlich ganz gut angekommen. Also ich habe noch nie so einen konzentrierten Saal wahrgenommen. Also man muss sich unglaublich konzentrieren, weil es passiert eigentlich sehr wenig und gleichzeitig unglaublich viel. Und ich bin ja auch sehr interessiert an dem, also an dem Mittel der Überforderung. Und eigentlich ist es eine Unterforderung, aber es ist, wird dann zur Überforderung, weil es gibt natürlich Text im Stück, der wird dann projiziert. Es wird auch Musik projiziert oder behauptet, die man sich vorstellen soll. Dann läuft parallel noch eine Uhr, die einem genau immer sagt, wo bin ich gerade im Stück, wo bin ich in der Stunde.
Also es ist wirklich eine Stunde.
Es läuft genau eine Stunde. Mhm. Also es ist jede Sekunde im Stück getimed sozusagen. Mhm. Ja, und das ist wie so ein kleines Uhrwerk, auf das man sich aber enorm einlassen muss.
Ich dachte übrigens auch daran, ist ein interessantes Werk, also diese Erzählung ist 1894, also erschienen. Ein Jahr später ist das Kino erfunden worden und das war natürlich erstmal ein stummes Kino, ganz klar. Also 1895 war die erste Kinovorführung in Deutschland und auch in Frankreich. Ist das auch eine Reminiszenz an den Stummfilm, der uns ja auch heute gerade ziemlich viel abverlangt?
Ehrlich gesagt gar nicht. Also das war auch immer ein Bild im Kopf. Ich habe aber mich entschieden, da absichtlich nicht in diese Richtung zu gehen. Sondern für mich war eigentlich eher John Cage, also das Prinzip der nicht existierenden Silence. Ne? Was heißt Stille denn eigentlich? Also wie machbar ist Stille für jemanden, der sowieso ein Hörvermögen hat? Und gleichzeitig inspiriert es mich wahnsinnig zu sehen. Ne? Ich gucke auch wahnsinnig gerne Filme mit diesen Audiodeskriptionen. Wie werden Dinge denn besprochen, die ja ich hören kann, aber vielleicht jemand anders nicht hören kann.
John Cage hat ein Stück geschrieben, das wirklich aus Stille besteht, aber eben doch eine Zeitangabe hat. Ne?
So und so 4 Minuten, 33 Sekunden.
So ist es wohl, genau. Dann noch eine letzte Frage, weil du wirst in Wien dieses Stück zeigen, in einem feministischen Theater, das sich also mit solchen Themen vor allem auseinandersetzt. Und das würde mich nochmal am Schluss auch interessieren, auch für diese Inszenierung, wenn die Leute jetzt reingehen, wenn sie wissen, sie werden doch auch gestresst, sie müssen da mit besonderer Aufmerksamkeit sein, hilft es ja vielleicht, so ein Gefühl zu haben, was dein Ziel in dem Falle ist, wie weit es sich verbindet mit deinen feministischen Vorstellungen und Ambitionen?
Also ich glaube, mein größtes Ziel oder was ich mir wünsche, ist, dass jemand überhaupt anfängt, den Namen Kate Chopin mal zu hören, sich vielleicht danach inspiriert fühlt, mal die Kurzgeschichten zu lesen. Also das ist meine Hauptaufgabe. Deshalb würde ich den Leuten auch raten, wenn man im Stück nicht hinterherkommt oder das Gefühl hat, es ist überwältigend, dann kriegt man im Programmheft die Geschichte mit nach Hause und kann sich die nochmal ganz in Ruhe anlesen. Er kann sie nochmal einlesen in den Stoff.
Vollständiger Text ist
dann. Ja, ja.
Also die nächste Vorstellung, habe ich ja gesagt, ist also dann morgen. Dann haben wir am 15. jeweils 20 Uhr und dann nochmal am 16. Januar um 18 Uhr im Ballhaus Ost. Dort kann man also sehen die Geschichte einer Stunde und Marie hat es uns sehr genau beschrieben, die Geschichte der Überwältigung in Echtzeit. So kann man es auch beschreiben. Marie Schlee, vielen Dank, dass du hier warst. Viel Erfolg für dein Stück. Dankeschön.
Ciao.